Teil 1. Wetterumschwung. 1937 bis 1939. Kapitel 1. Dezember 1937. Patrick hatte zur Cocktailparty der Manninghams nicht mitkommen wollen. Verärgert schob Roan die Absage ihres Mannes auf den Streit, der sich am Morgen beim Frühstück mit weichen Eiern und Toast zwischen ihnen entzündet hatte. Er wünschte, dass sie schon am heiligen Abend zu seinem Vater nach Guildford reisten, während sie den Besuch so lange wie möglich hinausschieben und erst am ersten Feiertag fahren wollte. Sie war dann ohne Patrick mit ihrer gewohnten Clique losgezogen. Den Charbrys, den Wiltons und den Vaughns. Nicht zu vergessen Nicky Olivier, der in Hochform an diesem Abend von einem halben Dutzend Bewunderern umgeben in seinem Polstersessel Hof hielt und über die Gastgeber spottete. Etwas abseits im großen, mit scharlachroter Tapete ausgeschlagenen Salon mixte Davy Manninghams Butler alkoholreiche Cocktails, die im Hinblick auf Weihnachten mit einem stachligen Ilex-Zweig dekoriert waren. Auf dem Klavier klimperte jemand Weihnachtslieder, Düfte von Nelke und Orange hingen in der Luft und im offenen Kamin knisterten Apfelholzäste. Die Frauen trugen Kleider in Smaragdgrün, Eau de Nil, Türkis, Orange und Babyrosa. Jemand sagte, »Mrs. Scott, wie reizend!« Und als Roan, die auf einem der voluminösen Sofas saß, den Blick hob, erkannte sie Simon Pemberton, einen Cousin ihrer besten Freundin Artemis Wilton. Sie war ihm früher schon auf Bällen und Konzerten begegnet und murmelte jetzt eine kurze Begrüßung. »Ich war eine Weile lahmgelegt«, erklärte er, halb über die Armlehne des Sofas gebeugt. »Ein Verwandter von mir war krank und brauchte mich. Die letzten 3 Wochen habe ich auf dem Land zugebracht. Es ist eine Erlösung, zurück in der Zivilisation zu sein«, schloss er mit einem theatralischen Schaudern. Es schmeichelte ihr, dass er ihre Aufmerksamkeit suchte. Von seinem Blick umfasst, spürte sie ein Prickeln angenehmer Erregung, die Ahnung einer Aussicht auf Tröstung und Abenteuer. Simon Pemberton war ein hochgewachsener Mann mit kurzgeschnittenem kastanienbraunem Haar und tiefblauen Augen. Im Profil wirkte sein Kopf wie der eines noblen römischen Senators. Adlernase, leicht grausamer Zug um den Mund. »Mögen Sie das Land nicht?«, fragte sie. Seine Mundwinkel zogen sich abwärts.
»Fischen und Jagen sagen mir wenig. Und was sonst kann man dort schon unternehmen? Es gibt keine nennenswerten Kunstmuseen in Suffolk, wo mein Onkel lebt, und kaum Gelegenheit, Konzerte zu hören, die nicht absolut amateurhaft sind. Und die Leute, mit denen man dort zu tun hat, ist es möglich, dass Feld, Wald und Wiese jegliches Konversationstalent ersticken? Oder verkriechen sich vielleicht alle, die nicht mit ihm gesegnet sind, ganz bewusst auf dem Land?«
»Mir fehlt das Land, wenn ich zu lange in der Stadt bin«, sagte Roan. »Sie nimmt mir die Luft.«
»Und doch leben Sie in der Stadt.«
»Es geht nicht anders, wegen Patricks Arbeit.« Ihr Mann war Prozessanwalt, der regelmäßig bei den höheren Gerichten zu tun hatte. Er setzte sich neben sie.
»Mich hat die Ehe nie gelockt. Was hat sie schon zu bieten, außer Einengung des Blickfelds und der Möglichkeiten?«
Obwohl ihre Ehe sich als herbe Enttäuschung erwiesen und sie immer mehr das Gefühl hatte, dass Patrick in jeder Hinsicht anders war als sie, ärgerte sie Simons Urteil. »Sie bietet Sicherheit«, entgegnete sie. In der Rückschau allerdings fragte sie sich, ob sie nicht Sicherheit mit Liebe verwechselt hatte, als sie Patrick geheiratet hatte. »Ich hatte das Glück, immer in gesicherten Verhältnissen zu leben«, fügte sie hinzu. »Aber bei uns Frauen ist das anders. Wir sind von den Männern abhängig. Und Liebe? Gibt es die allein in der Ehe? Ganz ehrlich, gibt es sie überhaupt noch in der Ehe, wenn die ersten Momente der Glückseligkeit vorbei sind?«
»Angemessen zynisch.«
»Verzeihen Sie. Stimmt. Zynismus ist billig und hässlich dazu. Sie haben recht. Optimismus kostet mehr Mühe, gerade heutzutage«, sagte sie, da sie vermutete, dass seine Bemerkung sich auf die Nachrichten bezog, die Gräuel des Bürgerkriegs in Spanien und das bedrohliche Umsichgreifen des Faschismus in Deutschland und Italien. Man hat ja beinahe Angst, die Zeitung aufzuschlagen. Schnell und geschickt lenkte er das Gespräch in andere Bahnen. Sie unterhielten sich über zeitgenössische Kunst. Er bewunderte Ben Nicholson und Stanley Spencer. Für Henry Moore hingegen hatte er nur Verachtung übrig. Die Kunst abgehakt, wandten sie sich dem Theater zu, während der Pianist The Holly and the Ivy herunterhämmerte. Simon gab vor, jedes interessante Stück in London gesehen zu haben.
»Nicht, dass es mehr wären, als sich an den Fingern einer Hand abzählen lassen«, erklärte er. »Das Theater ist ausgebrannt, ein Schatten dessen, was es in seiner Blüte zu Zeiten Edwards des Siebten war. Im West End gibt es nichts als absolut grässliche Revuen und ordinäre Musicals.«
»Sie mögen keine Musicals?«
»Wer mit einem Funken Intelligenz mag die schon?«
»Ich liebe sie. Und das Kino. Gehen Sie ins Kino?«
»Nie wieder. Ich war einmal dort und fand es fürchterlich.« »Was ist dieses dumme Zeug im Vergleich mit einer Arie aus der Zauberflöte oder einem Gemälde von Velázquez? Oder der Szene in Giselle, wenn die Ballerina über die Bühne zu schweben scheint, wie das Geistwesen, das sie spielt?«
»Sie meinen das Erhabene«, sagte sie. »Aber das sind seltene und flüchtige Momente. Und in der Zwischenzeit müssen wir heiter bleiben.«
»Aber Sie werden mir doch zustimmen, dass das Wohlfeile und Oberflächliche uns herabzieht. Es trübt unseren Blick für das wahrhaft Schöne. Und was bleibt uns dann noch?«
Seine dunkelblauen Augen blitzten amüsiert.
»Ich gebe es zu, ich kann Schönheit nicht widerstehen. Was glauben Sie, warum ich mich hier mit Ihnen unterhalte, Mrs. Scott, obwohl wir doch offenbar wenig gemeinsam haben?«
»Herzklopfen. Sie sind ein Schmeichler.« Er schüttelte den Kopf.
»Ich schmeichle nie. Wenn es um Schönheit geht, bin ich immer ehrlich. Zum Beispiel sollten Sie nicht diese Farbe tragen. Dieser Blauton nimmt Ihrem Haar das Feuer. Sie sollten Rot tragen. Frauen mit rotblondem Haar schrecken immer vor Rot zurück. Sie fürchten den Aufeinanderprall der Farben. Aber das ist ein Irrtum. Sie sehen grandios aus in einem venezianisch Rot. Wie eine Flamme, eine hohe, schimmernde Flamme. Ah, ich sehe schon, ich gehe Ihnen zu weit.«
In seinem Ton lag keine Spur von Bedauern.
»Keineswegs«,
entgegnete sie und fügte leichthin hinzu, »ein praktischer Tipp in Modefragen ist immer hilfreich.« Sie plauderten noch eine Weile, dann lud er sie zum Abendessen ein. Roan war klar, dass sie im Begriff war, einen gefährlichen Weg zu beschreiten, als sie das Haus der Manninghams und ihre Freunde verließ. Aber das konnte sie nicht aufhalten.